SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Ein saftiges Kotelett, ein feines Nierstück, ein knuspriges Poulet. Vielleicht ist etwas davon heute auf Ihrem Teller gelegen. Fleisch wird in unserem Land immer noch häufig gegessen. Ganz fleischlose Haushaltungen sind die Ausnahme. Aber heutzutage möchten auch viele Leute, die Fleisch essen, gerne wissen, was die Tiere, die sie verspeisen, für ein Leben hatten und was sie gefressen haben. Sie möchten ein möglichst küstiges, edels, gesundes Stück Fleisch. Und das ist vielen Bauern bewusst. Und sie richten sich danach. Sie halten die verschiedensten Tiere auf ihrem Hof und vermarkten das Fleisch direkt am Hof. Wohlensäu, schottische Hochlandrinder, Yaks, Wagyu-Rinder. SRF 1-Redaktorin Yvonne Scherer hat solche Betriebe besucht. Zuerst ist sie zu Barbara Lang, die auf ihrem Hof im luzernischen Hellbühl Damhirsche hält.
Jetzt rufe ich den Hirscher. Kommen hier alle springen. Die tappeln so tappeln mit den Beinen, Vorderbeinen, kommen sie so ein bisschen zu gümpeln. Wenn sie Brot bekommen, haben sie wahnsinnig Freude. Was man jetzt auch sieht, ist der Bock. Das ist halt immer so. Der ist zuvorderst und tut mit seinem Geweih die anderen auf die Seite botzen. Darum tun wir es auch ein bisschen grosszügig verteilen, dass die anderen auch ein Maul verrutschen.
Die jungen Hirsche rufen ihren Müttern mit hohen Stimmli. Es tönt fast wie ein Miauen. Müttern geben Antwort mit einer Altstimme. Die jungen Tiere trauen sich nicht so nachher wie die Erwachsenen.
Brot geben wir denen nur, wenn wir jetzt effektiv eben schnell den Kontakt pflegen oder mal zum Schauen, wenn wir jetzt gesehen haben, es geht vielleicht ein Lamm oder so. Und ich den Brot gebe, dann kommen alle und dann laufen die wieder weg. Das sieht man jetzt gut, wie die wieder jetzt davon weglaufen, weil sie nichts mehr haben. Und dann kann man die einzelnen Tiere sehr gut beobachten. Normalerweise, jetzt im Moment hat es natürlich kein Gras im Winter. Dann kommen die Heu über und Graswürfel. Das ist eigentlich alles, sind Produkte, die wir hier selber auf dem Hof produzieren.
Die Damhirsche von der Barbara Lang leben auf einem 2 Hektar grossen Gelände, das in 2 Parzellen aufgeteilt ist. So, dass die Hirsche die Weide wechseln können, wenn alles abgefressen ist. In der Mitte hat es eine Hirschhütte, eine Hungerstange, wo sie Schutz suchen können, wenn es hudelt und strubuset. Die Kälte macht den Hirschen nichts, aber sie haben nicht gerne Regen und Sturm. Die Damhirsche mögen viel verleiden. Vor der letzten Eiszeit hat es sie sogar in der Schweiz gegeben. Sie liegen sogar gerne im Schnee, bewegen sich aber im Winter viel weniger als im Sommer.
Das ist ein ganz feines Tier, also sehr ähnlich wie das Reh. Einfach ein bisschen grösser, sehr feingliedrige Beine, ganz dünne eigentlich. Und dann einen feinen, eleganten Oberkörper. Im Moment sind sie ein bisschen dreckig, weil natürlich das Wetter dementsprechend war. Also es hat hier teilweise Weisse drin, die sind im Moment so richtige Mögle. Man sieht auch die Unterschiede vom Alter her. Die Jungen von diesem Jahr sind so die kleinen Putzligen mit diesen struppigen, also so ein bisschen Teddybär-artigen Fähle. Und umso älter als sie werden, umso klarer ist eigentlich auch das Fähle und die Struktur.
Es schmeckt ein bisschen wie in einem Tierpark, nach wilden Tieren. Ein süßer, würziger Duft. Viel dezenter als der von Kühen oder Säu.
Wenn man zu den Hirschen geht, muss man nicht zwingend Kleider wechseln. Weil wenn man in den Stall geht, dann muss man noch eine Kleider wechseln. Weil man schmeckt halt einfach nach Stall und nach Mist.
Wer Wildtier halten will, braucht eine Bewilligung vom Veterinäramt. Hirsche brauchen genug Platz, mindestens 2 Hektare. Es braucht einen Zaun, der mindestens 2 Meter hoch und stabil ist, dass sie nicht abkommen. Auf dem Gelände muss es einen Unterstang haben. Auch wenn die Hirsche im Gehege leben, sie bleiben wilde Tiere.
Wir kommen relativ nah an die Hirsche her. Das ist so. Also es gibt jemanden, der einen so ein bisschen schleckt an den Händen. Aber das war es gerade schon. Der Hirsch ist ein Fluchttier. Also das geht gar nicht, dass man die sonst anlängen kann. Oder jetzt eben, wenn man den Wettig und Bürsten, das funktioniert gar nicht. Das ist ja auch mit der Grund, warum man sie muss im Gehege legen muss. Weil man kann nicht her und die vor oder an einen Halfter tun, wie man das bei den anderen Tieren kann. Das ist nicht möglich bei einem Hirsch.
ihre Herde darf es nicht zu viele Männchen haben, weil die sonst aufeinander losgehen und sich bekämpfen. Darum metzgen langs vor allem die männlichen Tiere, die zu viel sind. Vor 23 Jahren hat Barbara Lang und ihre Mann, der Kurt Lang, angefangen, Hirsche zu halten. Dann hat sie in der Schweiz erst wenig Bauern gegeben, die Hirsche hatten. Sie haben sich für Damhirschen entschieden, weil man das Gelände, das der Kurt Lang von seinen Eltern gepachtet hat, nicht konnte achern und weil dann die Arbeitsbelastung des Ehepaars zu gross war für andere Tiere, die mehr Zeit gebraucht hätten. Ein zweiter wichtiger Grund: Langs essen sehr gerne Wildfleisch.
Das ist für uns eine Voraussetzung, dass man etwas auch gerne hat, Freude daran hat, dass man es dementsprechend auch noch vermarkten kann. Weil wenn die Freude nicht da ist oder am Produkt selber, dann kann man auch noch nicht Kunden überzeugen.
Und Überzeugungsarbeit braucht es. Dass ein Kunde auf einen Hof kommt, kann Fleisch kaufen, braucht einen Zusatzaufwand. Wenn eine Familie zum Beispiel einen halben Hirsch kauft, dann muss sie das Fleisch eingefrieren und es nachher anbrauchen. Man kann ja dann nicht gängig Frisches holen, weil die Damhirsche nur in der Herbstsaison geschossen werden. Hirsche gibt es also nicht gängig. Hingegen das Gesamtangebot an Fleisch ist riesig. Es gibt Mitbewerber und langs haben nicht gängig gleich viel Fleisch. Es kommt darauf an, wie viele Kälber es gibt. Die Barbara Lang investiert einiges an Zeit in die Pflege von ihren Kundenkontakten. Das macht ihr aber auch Freude. Und sie empfiehlt gerne Besucherinnen und Besucher auf dem Hof und zeigt ihnen die Hirsche. Langs könnten ja ihr Fleisch auch in eine Metzgerei bringen, dass es gäbiger wäre für die Kunden. Wieso gehen Langs mit ihrem Fleisch nicht in die Nähe der Kundschaft?
Vor Jahren haben wir das einmal probiert, bei uns bei der Metzgerei zu verkaufen. Und dann war einfach das Thema, wir zahlen durch das, was wir im Ausland zahlen. Also wenn sie Norwegisches importieren, dann zahlen sie 4 Franken aufs Kilo. Oder? Und dann mussten wir einfach sagen, ja, danke, dann lassen wir es sein. Wir haben einfach uns immer an das gehalten, dass wir sagen, unser Fleisch ist gleich teuer wie das von der Jagd. Also die Jäger verkaufen das Kilo für 16 Franken, wir geben uns auch für 16 Franken. Und das haben wir das Gefühl, das ist fair. Es ist nicht so, dass jetzt das Fleisch so wahnsinnig teuer ist oder eben im Verhältnis zu dem von der Jagd nicht würde stimmen.
An einen Grossverteiler Damhirschfleisch liefern, kommt für Langs ohne die Frage. Sie bekommt kaum den Preis, den sie wette. Und der Grossverteiler importiert lieber Hirschfleisch aus dem Ausland, wo fertig geschnittene Kartonschachteln geliefert wird, als dass er ganze Hirsche ausbeindelt, wo die auch Stücke haben, die sich weniger gut verkaufen lassen. Und mit Restaurant haben sie langsam schon probiert. Da haben sie verschiedene Erfahrungen gemacht. Die einen kaufen das Fleisch gerne ab, haben Erfolg bei der Kundschaft. Andere haben abgewunken. Das vor Jagd sei küstiger, weil ein wilder Hirsch ein reichhaltigeres Menü von Blättern und Kräutern und Gräsli hatte, als ein Hirsch, der in einem Käfig lebt.
Das aus der Zucht haben sie alle das Gefühl, ja, das sei halt nicht das Gleiche. Für mich ist es qualitativ logischerweise besser. Weil ich weiss, wie alt das Tier ist. Ich weiss, was es gefressen hat. Und ja, mich dunkeln es einfach andere Bedingungen. Wenn ich weiss, ich habe ein 15 Monate altes Stück Fleisch jetzt oder von einem Tier, das alt ist. Oder ob ich jetzt von der Jagd ein Tier habe, das alt oder krank war. Weil etwas anderes wird nicht gejagt. Die gehen nicht die schönsten Böcke rausschiessen, weil die brauchen sie ja wieder für die Weitererhaltung. Das ist ein Stück weit auch normal, das ist Natur.
Darum ist Barbara Lang heute auf Direktvermarktung eingeschossen. Sie bringt ihr Fleisch immer an Frau und Mann. Viele Kunden kaufen gerade einen halben Hirsch. Apropos Schiessen. Wer will Hirsche haben, muss auch Hirsche können schiessen. Um zu töten, kommt man nicht um.
Das macht mein Mann, Kurt. Der tut die Hirsche mit einem speziellen Gewehr, das einen Schalldämpfer hat, und er die schiessen, und zwar gerade den Kopf. Mit einer Kugel, dass das möglichst schnell geht. Und durch das, dass er einen Schalldämpfer hat, gibt er das nicht den riesen Knall, der dann rundum alle verschreckt, sondern das ist so ein feines Tönchen, so ein Pfft. Und dann geht einer um. Und manchmal verschrecken die, weil die am Fressen sind. Und nebenzu geht einer um. Und dann gehen sie schnell ein paar Meter weg und gehen dann wieder schauen und fressen weiter.
Und das tut dir auch nicht irgendwie das Vertrauen zerstören, das sie zu euch haben, weil ihr habt mir erzählt, die seien recht zahm.
Ja, das ist so. Also, seit wir so die Hirsche schiessen können, ist das ganz ein anderer Umgang. Vorher ist das alles so gewesen, als wenn man das erste Mal geschossen hat, dass die Tiere aufgrund von dem Knall, das ist ein Fluchttier, da springen die alle davon und stehen in Gruppen. Wenn er den zweiten hat schiessen, ist das relativ schwierig geworden, weil die so fest ineinander stehen. Wenn er dort noch einen hat können schiessen, sind die nochmal irgendwie wie in so einen aufgescheuchten Haufen in alle Richtungen gesprungen und springen dann aber wieder draussen um irgendwie zusammen. Und einfach ein Wahnsinn so Ruhe, wenn dann vielleicht nach 3-4 Tagen wieder einer hat müssen geschossen werden, ist das nur schon, wenn man in die Nähe gekommen ist, ein Wahnsinn so Ruhe gewesen. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr.
Ein Gewehr mit Schalldämpfer braucht aber eine Sonderbewilligung, die das Ehepaar lange einholen musste. Das darf man nicht einfach haben. Die Angst ist vor allem, Besitzer von so einem Gewehr könnten lautlos wildern. Die meisten schiessen aber ihre Hirsche mit einem herkömmlichen Gewehr. Wie stressig das für die Hirschen ist, da gehen die Meinungen auseinander. Der Michael Buchmann von der Vereinigung der Hirschhalter ist zum Beispiel der Ansicht, Feuerwerk und anderes Klepf gehören die Hirschen ja auch. Und die Hirschen sind auch sonst Lärmquellen ausgesetzt. Stresshormon will kein Fleischproduzent im Fleisch. Das gibt einen unerwünschten Geschmack. Und Barbara Lang hat es früher auch erlebt, dass sie nasses, gestresstes Fleisch ausbeindeln musste. Sie glaubt, dass das Schiessen mit einem Gewehr, das klepft, mehr Stress für die Hirsche bedeutet. Langs verarbeiten ihre Tiere sogar direkt auf dem Hof. Auch das hat eine Sonderbewilligung gebraucht und eine grosse Investition in einen Raum, der den hygienischen Anforderungen entspricht. Der Kurt Lang ist von Beruf Treuhänder. Dank seinem Einkommen kann er so Projekte quersubventionieren. Er kann in seinen Hof investieren. Er hat das Metzgen nicht gelernt.
Das ist auch wie bei einem Jäger, die haben das auch ja für ein Schlusszeichen nicht gelernt. Das ist irgendwie eine Freude, die man hat. Und dann machen die schon ihre Lehrgänge, das ist klar. Und dann können die das auch, aber die sind ja auch nicht gelehrte Metzger.
Der Metzgerraum von Langs ist natürlich hinten und vorne nicht ausgelastet und rentiert in dem Sinn nicht. Trotzdem ist Barbara Langs sehr froh darum.
Wenn wir die Tiere jetzt in einen Metzger bringen müssen, dann muss der immer vor und nachgehen. Also man darf nie Schalen Wild mit anderem Fleisch im Kühler haben, weil ja das noch die Haut dran hat. Und dieses zum Beispiel, wenn die Rinde oder Saudi drin haben, dann hat das keine Haut mehr dran. Und bei dem, weil die Hirsche und beim Abhängen mit dem Fähli drin hängen, gibt das noch ein Hygieneproblem. Und da muss man da so grosse Absprachen vorgängig immer machen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal will man schiessen und man kann nicht schiessen, weil es halt nicht gegangen ist. Also, seit er jetzt das Gewehr hat, haben wir das nicht mehr erlebt. Aber es ist gleich vorher eben, wenn der manchmal die Unruhe war, dann hat er einmal geschossen gehabt. Und 3-4 Tage später, wenn er wollte, ist einfach, die sind so ineinander gestanden, dass es nicht möglich war. Der Metzger hat alles vorbereitet gehabt, wir haben den keine gebraucht. Und das macht es einfach ein bisschen schwieriger. Darum ist vielleicht auch noch mehr mit der Grund, dass sie das bewilligt haben, weil es einfach halt nicht ganz einfach ist von der Planung her.
Der Hirsch gehört zu den direkt vermarkteten Nischenfleisch, die in der Schweiz eine längere Tradition haben. Die Hirschhaltung ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gewachsen. Der Absatz war immer gegeben. Die Preise sind nie zusammengebrochen, wie bei anderen Trendtieren, wo mal ein riesen Ram drauf war und dann plötzlich ein Überangebot ist entstanden, wie bei den Lama und Alpaka zum Beispiel. Hirschfleisch profitiert davon, dass man das kennt. Wer gern wild isst, kennt der Gau von diesem Fleisch. Nicht für jeden Gaumen, aber doch eine Liebhaberei, die manchem passt. Wie hat die Hirschhaltung in der Schweiz angefangen? Der Michael Buchmann ist Präsident der Schweizerischen Vereinigung der Hirschhalter. Er kennt die Geschichte der Hirschhaltung in der Schweiz à fond.
Das waren Bauern, die haben mal eine Frage gestellt an einen Berater im Kanton Bern. Sie möchten gerne mit Hirsch anfangen und dazu mal hat man noch absolut nicht gewusst, was man da dafür machen muss. Die Frage ist nachher dann da zu uns in die Zentrale gekommen und der Berater hat dann uns gefragt, ob wir etwas wissen. Und so hat dann eigentlich ein Mitarbeiter mal sich dem Thema angenommen und es ist dann ein Projekt gegründet worden, das zum Teil finanziert worden ist vom Bund. Man hat dann auf 8 Betrieben mal Erfahrungen gesammelt mit dieser Produktion. Und so ist das immer grösser geworden.
Der Michael Buchmann arbeitet bei der Agridea. Das ist ein Erwachsenenbildungsinstitut mit einem Leistungsauftrag vom Bund.
Wir tun landwirtschaftliche Lehrer und Berater weiterbilden und auch ausbilden. Die Hauptthemen sind eigentlich immer das, was aus der Forschung und aus der Gesetzgebung muss in die Landwirtschaft umgesetzt werden. Also wir arbeiten nicht primär direkt mit den Bauern, sondern eben mit den Beratern und den Lehrern. Wir können dann aber auch Fragen und Ideen aus der Landwirtschaft direkt dann transportieren in Forschungsanstalten oder zum Bund. Wir tun aber auch auf methodischem Gebiet die Lehrer dann ausbilden.
Jedes Jahr gibt es neue Interessenten und Interessentinnen für Hirschhaltung. Und das trotz der strengeren Auflagen. Seit dem Jahr 2008 müssen nämlich Hirschhalter ins B-Kurs besuchen, zur Haltung und Gesundheit der Hirsche. Und bei einem erfahrenen Hirschzüchter 300 Stunden ein Praktikum machen. Die Faszination für das Wilde, Unberechenbare der Hirsche spielt eine Rolle für das ständige Interesse, sagt Michael Buchmann. Direktzahlungen gäbe es zwar für die Bauern, die Hirsche halten, aber die machen den Braten nicht feiss. Und vieles sind sowieso Hobbyhirschhalter, die keinen Anspruch auf Direktzahlungen haben. Interesse für neue Hirschkäge ist also da. Und auch die Nachfrage für Hirschfleisch ist gut. Aber es gibt neuerdings Hindernisse für solche Projekte.
Unser Problem ist im Moment vor allem die Raumplanung. Und das ist eben nicht ein hirschspezifisches Problem, sondern ein Problem vom Hag. Wir müssen 2 Meter hohe Hege bauen. Und das wird eben von der Raumplanung her häufig als Verschandelung vom Raum angeschaut. Und darum werden dann nicht mehr viele frische Käge eigentlich bewilligt.
Die Schweizerische Vereinigung der Hirschhalter will das nicht einfach so schlucken.
Wir sind nicht die, die heute ist eine neue Vorschrift da, morgen gehen wir verhandeln, sondern wir tasten uns eben wie ein Hirsch eigentlich langsam an eine Gefahr an. Und wir suchen dann die Lösung mit denen. Und das ist eigentlich unser Erfolgsrezept bis jetzt gewesen.
Zu fest forcieren will der Michael Buchmann die Hirschhaltung auch nicht. Er will auf keinen Fall, dass plötzlich ein Überangebot entsteht und der Preis zusammenbricht. In der Schweiz darf man Rothirsche, Sika-Hirsche und Damhirsche im Gehege halten. Hirsche sind Wildtiere. Ist das nicht brutal, die einzusperren?
Ich glaube es nicht. Also für mich ist eigentlich immer das Verhalten der Tiere, wenn es aus irgendeinem Grund mal aus dem Gehege rauskommen, ist für mich typisch, dass es eben doch nicht schlimm ist, weil sie kommen eigentlich wieder zurück. Für mich ist der Hag eher ein Schutz, dass eben nichts von außen reinkommt. Und die Tiere wissen das ganz genau. Also wenn ein Besucher außerhalb vom Hag ist, dann gehen sie relativ nah an den Hag hin. Aber wenn sie dann im Gehege rein sind und auch wieder dort bei dem Hag zustehen, dann kommt das Tier viel weniger nahe zu ihnen an. Also es ist auch schon vorgekommen, dass halt mal ein Baum auf ein Gehege gefallen ist oder irgendwie jemand mutwillig ein Gehege aufgeschlitzt hat und dass dann die raus sind. Und in dem Moment brauchen sie einfach Nerven. Zeit und Nerven und Geduld. Sie müssen dann einfach die Tore, die sie sonst noch haben im Gehege, auftun. Und dann kommen die Tiere wieder zurück. Da haben wir x Beispiele, wo alle Tiere wieder zurückgekommen sind.
Einfach wegen dem Futter?
Futtersicherheit? Ich weiss es nicht.
Dazu kommt, dass die Hirsche keinen Stress haben bei einem Transport in die Metzgerei. Sie bleiben bis am Schluss in ihrer vertrauten Umgebung. Gegen mehr Konsumentinnen und Konsumenten ist es wichtig, dass das Tier, das sie essen, mit möglichst wenig Stress stirbt. Hirschhaltung kommt nur für jemanden in Frage, der selber bereit ist, die Tiere auch zu schiessen und sich zum Schutz ausbilden lässt. Ein klarer Kopf und ein ruhiger Hang sind die Voraussetzung. Und ein Flair für Kundenkontakt, für Kommunikation. Das ist nicht jedem Bauer gegeben. Hirschfleisch ist für viele Liebhaber eine delikate Angelegenheit. Aber es kommt noch mehr dazu. Ein weiteres Verkaufsargument von der Barbara Lang ist,
Wildfleisch ist natürlich sehr ein gesundes Fleisch. Es ist ein fettarmes Fleisch. Es hat auch ungesättigte Fettsäuren drin, die natürlich in der heutigen, modernen Ernährung eine grosse Rolle spielen. Damals hat man das noch nicht so gross geschrieben, aber es ist immer wieder ein Thema. In gewissen Kreisen ist das sehr etabliert. Da hat man da schon von dem geredet und redet heute eigentlich sehr viel von dem.
Also die sind quasi ein bisschen wieder Zeit voraus gewesen und sind jetzt eigentlich mit drin, weil heute ist ja das sehr ein grosses Thema, welches Fleisch tut man konsumieren?
Kann man so sagen, wenn man will. Also, das ist eine Ansichtssache, ob man es vorausgesehen ist oder nicht. Oder ob es einfach vielleicht auch noch ein bisschen Glück war, ich weiß es nicht.
Hirschfleisch kommt auch am notorischen Zeitmangel von den Zeitgenossen entgegen. Es ist sofort gelingt.
Wie Leber. Einfach nur kurz eine Streier und fertig. Und es ist auch jetzt nicht das Problem, wenn jetzt zum Beispiel der Hirsch nicht durchgebrotet wäre. Also wenn der noch leicht in der Mitte Medium ist oder so. Ja, je nachdem, wie man es da gerne hat oder 3/4, das darf problemlos sein beim Hirsch.
Man hört immer wieder, in der Schweiz sind vor allem die teuren, edlen Stücke vom Tier gefragt. Filet, Hüft, Nierstück. Wie ist das bei der Barbara Lang ihren Kunden? Wollen die auch nur Filet? Oder kaufen sie auch Hirschwürste, wo das Hackfleisch drin verarbeitet ist?
Ja, eine Zeit war es so ein bisschen ein Trend, wo wir das Gefühl hatten, die haben teilweise auch gesagt, für uns ist nur das Beste gut genug. Und dann sind wir eben so ein bisschen auf dem Voressen oder Ragu und dem Gehackten gehockt. Und aufgrund von dem haben wir die Wurst gemacht. Und seitdem ist das kein Thema mehr.
Habt ihr das Gefühl, könnte es auch sein, dass es langsam ein bisschen ändert, dass vielleicht die Leute begreifen, dass es eigentlich gescheit ist, das ganze Tier zu essen?
Also wir haben in der Vergangenheit mehr Mischpakete oder halbe Tiere verkauft, weder einzelne Stück. Wir haben sehr viele Kunden, also das sind vor allem Private, die einfach alle Jahre ihren Halb oder ihren ganzen Hirsch haben. Und weil der Dammhirsch halt nicht so gross ist, gibt es auch nicht so riesige Mengen. Darum ist das eigentlich für viele ist das eigentlich schon ein Thema, dass sie sagen, wir wollen vor allem, oder eben die Alternative, dass sie sagen, kein Voressen, dafür deren Würste, die sie das ganze Jahr essen können, die geräuchert sind.
Frisches Hirschfleisch aus einheimischen Gehege ist zwar nicht ständig verfügbar, aber dafür kann man sich ein Bild machen darüber, wie die Tiere leben, die dann einmal in die Pfanne kommen.
Er kann auf den Betrieb gehen, er kann schauen, wie die Hirsche gelebt haben. Er hat einen direkten Kontakt zum Produzenten. Und ich glaube, das ist genau das, was eben heutzutage ein Konsument sucht. Er will nicht einfach im Grossverteiler oder in einer Metzgerei ein Stück Fleisch kaufen, wo er keinen Bezug mehr hat zum Tier, sondern eben, er will gerne wissen, was hinter dem Fleisch vorher war. Und das kann er bei uns schauen.
Bevor wir auf den nächsten Hof gehen, einen Ohrenschein nehmen, nehmen wir uns einen Moment Zeit, über das Fleischessen in der Schweiz nachzudenken. Vegetarier oder sogar vegan sein ist zwar im Moment trendy. Trotzdem kommt laut Proviant Schweiz in 96 von 100 Haushalten immer noch Fleisch auf den Tisch. Und nicht wenig. Der Schweizer isst pro Woche ein Kilo Fleisch. Am beliebtesten ist gäng noch das Schweinige, auch wenn das Renommee von diesem Fleisch gäng mehr abnimmt. Das Boulet und das Rindfleisch kämpfen um einen zweiten und um einen dritten Rang. Boulet hat zugelegt, weil es günstig ist und als schlankes Fleisch gilt. Und weil es eine Alternative ist für Menschen, die kein Schweiniges essen. Biofleisch macht zwar immer noch einen kleinen Prozentsatz aus. Aber wie man gerade letzte Woche in der Migros-Zeitung lesen konnte, ist zum Beispiel die Nachfrage nach Bio-Poulet grösser als das Angebot. Und der Grossverteiler ist auf der Suche nach neuen Fleischproduzenten, die Bio-Poulet liefern können. Die überkämen die auch grosszügige Unterstützung vom Grossverteiler. Proviant Schweiz, die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, hat zwar keine Studie gemacht, aber es besteht laut deren Organisation aufgrund von Rückmeldungen aus der Branche ein Hang der Schweizerinnen und Schweizer, grosse Fleischstücke zu kaufen. Frei nach dem Motto, wer Fleisch, der ein rechter Bitz. Plätzchen sind zum Beispiel besonders beliebt, wo man schnell zubereiten kann, die verhältnismässig fettarm sind und auf dem Teller schön aussehen. Das bringt natürlich automatisch das Problem vom Absatz für weniger edle Stücke wie Ragu. Auf der anderen Seite sind regionale Fleischprodukte beliebt.
Viele Konsumentinnen wollen möglichst kleine Transportwege, wenig Stress für Tiere und einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck. Es gibt also auf der einen Seite Konsumenten, die wie eh und je ihr Fleisch kaufen. Aber das bewusste Kaufen nimmt zu. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sorgfältig einzukaufen. Auch beim Grossverteiler. Fleisch gibt es aber auch gäng mehr direkt vom Bauer. Ein Nischenprodukt, wo niemand weiss, um wie viel Fleisch es genau geht. Bio-Rindfleisch kann man zum Beispiel direkt vom Bauer haben oder vom Grossverteiler. Und es gibt eben noch die diversen Fleischdelikatessen direkt vom Hof. Der Damhirsch haben wir bereits angeschaut. Eine weitere Nische ist Fleisch von Tieren, die in der Schweiz bedroht sind. Urrassen, die Pro Spezie Rarat Zucht unterstützt. Zum Beispiel Wollensäu.
Also ich sage immer, es ist ein Säule, das als Teddybär verkleidet ist. Sie sind natürlich jetzt hier super. Also man sieht die Haare, die schwarzen Haare oben drüber und unten noch die weiss-gelblichen. Es sieht aus wie ein normales Säule, ist einfach voll behaart.
Wenn man das anlängen würde, wäre es nicht in dem Sinn wollig?
Nein, es hat mit Wolle relativ wenig zu tun. Ich würde sagen, es ist nicht ganz drahtig, aber es ist relativ... Ich werde jetzt nie einen Pulli machen aus dieser Wolle. Oder ich würde nicht mehr nicht anlegen.
Das ist der Martin Reis. Er bewirtschaftet in der Nähe von Bayern einen 22 Hektar grossen Betrieb. Er hat 10'000 Legehennen, die Bodenhaltungseier produzieren. Er hat manche Hektare Hochstammbäume, wo er zwischen den Baumreihen die Wollensäule im Sommer weiden und sich saulen lässt.
Sie sind eigentlich relativ zutraulich. Wir haben gemerkt, solange es Jungtiere sind, wo man natürlich mehr schauen geht, wo man noch nicht auf die Weide lässt, sie sind sehr zutraulich. Man muss aufpassen auf die Finger. Also wenn man einen Rüebli gibt, sie hat nichts gegen ein Sandwich, zwei Rüebli Finger dazwischen. Oder? Also so isst Fleisch, das darf man nicht vergessen. Die sind eigentlich immer auf der Suche nach Protein. Und das finden sie natürlich im Fleisch am schnellsten. Und wenn man sie dann auf die Weide rauslässt, merkt man sofort, das Erste, was sie suchen, ist alles, was Richtung Würmer, Insekten, Engerlinge, sogar Mäuse geht. Also die jagen die Mäuse richtig. Scharen auch alles auf, was sie ein Mausenest schmecken. Also es funktioniert sehr viel über die Nase. Die haben unheimlich feine Nase. Und wir hatten einfach ein Erlebnis mit ihnen, wo wir haben gemerkt, dass der Angestellte reißt sich den Finger auf. Und da hat das Verhalten von dem Säule ziemlich schnell geändert. Erstens mal sind sie alle gekommen, schön zusammen, und dann sind wir im Kreis gewesen. Und Blut und Fleisch scheint für sie sehr, sehr interessant zu sein. Einfach aus Nahrungsquellen.
Wollensäule ist schnüssig zum Anschauen, aber mit Vorsicht zu geniessen. Auf alle Fälle geben sie ganz ein besonderes Fleisch, eine Delikatesse. Der Martin Reis veranstaltet zusammen mit seiner Frau und einem Chor von Helferinnen und Helfern Meriten und andere Events auf seinem Hof, wo er möglichst viel von seinen Produkten direkt absetzt. An diese Meriten sind auch andere Produzenten eingeladen, die einen Stang mit ihren Produkten haben. An seinen Events verkauft der Martin Reis das Fleisch von seinen Wollensäuen. Er geht auch als Low-Food-Meriten und ähnliche Anlässe in der Deutschschweiz.
Die Wollensau hat ein sehr durchzogenes Fleisch, also sehr, sehr viele Fettmaserungen. Wir sagen, es ist marmoriert. Und man muss natürlich unheimlich aufpassen, wenn man die jetzt füttern wie eine normale Sau, dann wäre das so Fettklopsen, oder? Also darum geht es ja auch so lang. Wir müssen eine Zeit lassen, ganz langsam zum Wachsen, als es Fleisch gibt und nicht nur Fett. Und das Fett an sich hat eine Konsistenz, die sehr speziell ist. Also wir sagen immer, es ist wie Marzipan. Vor allem, wenn man es auf den Grill schießt, wird Schweinefleisch nach einer gewissen Zeit ist es trocken. Bei der Wollensäue, das bringt man fast nicht in die Stange. Also das Fett, das tut sich wie verflüssigen im Fleisch hin und macht, dass es relativ saftig bleibt.
Wer kauft so Fleisch?
Ja, wir haben eigentlich zwei Arten von Kunden. Wir haben die wirklich Wollensäue suchen. Das sind heute noch immer grösstenteils Deutschschweizer. Das heisst, wir müssen uns immer noch richtig Zürich, Deutschschweiz bewegen, zum Vermarkten. Auf der anderen Seite brauchen wir es für unsere eigenen Events aus Grillspezialitäten. Und der ist natürlich, wenn die Leute mal probiert haben, wenn sie es vor der Nase haben, wenn sie es sehen, dann sprechen sie dann relativ schnell darauf an.
Also das heisst, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Frühling wieder ausschreibt, wir machen Wollensau-Essen, dann kommen viele Leute auch wegen dem.
Ja, wir haben sogar Events gemacht, wo es nur um das ist gegangen. Also der Welsch isst ja gerne Choucroute garni, also Sauerkraut mit Schweinigs geräuchtem Schienigem drauf. Da haben wir jetzt zum Teil Leben gemacht, wo wir einfach 50 bis 100 Leute hatten, die sich auch essen, weil sie wussten, es ist Wollensau. Sonst tun wir sie eigentlich mehr einbetten in ein Event, wo man kann sagen, wir machen ein Rennen mit ihnen. Oder jetzt mit der WM sind wir am Trainieren, ob wir sie shooten zum Beispiel. Und die Leute sehen natürlich näher die Säule mal, wie sie gehalten werden. Das ist sicher ein Argument, ein Verkaufsargument. Und wollen näher auch probieren. Außer die, die sagen, ja, nein, das ist sie nie, das ist viel zu herzig.
Es gibt verschiedene Wollensäule. In der Schweiz ist die sogenannte Mangalitsa-Wollensäule daheim. Auch bekannt unter dem Namen Schwalbenbäuchige Wollensäule. Ein robustes Tier, das sich gerne und viel bewegt und eben das besondere Fleisch gibt. Ein Tier mit einem riesigen Jö-Effekt. Warum hat es die Wollensäule in der modernen Schweiz so schwer, wenn sie doch alle so herzig finden?
Ja, weil herzig kein Argument ist, um sie zu essen. Also, das Hauptproblem scheint schon zu sein, der Fettanteil. Oder? Der Schweizer will natürlich seit x Jahren so wenig Fett an seinem Fleisch wie nur möglich. Früher war es anders. Früher war Fett Energie. Heute, wenn ihr Wollensäulenspeck zeigt, dann habt ihr 2-3 Fäserchen rot drin und der Rest ist weiss. Das ist unheimlich fein. Aber die Reaktion vom Durchschnittskonsument ist immer, ja, aber das ist nur Fett, das will ich nicht. Und dann hat er einfach eine Minderheit von den Leuten, die sagen, ja nein, das geht richtig Lardo, das ist eine Spezialität. Wir müssen halt eben nicht so viel davon essen, natürlich nicht täglich. Das grosse Problem daran ist sicher der Fettgehalt. Und wo die pinkigen Säulen sind gekommen, wo auch in einem Drittel vor der Zeit ein das Gewicht hat von einer ausgewachsenen Wollensäule, ist es schon mal rein finanziell nicht mehr interessant gewesen. Und das Zweite, wie gesagt, das Fett hat dann sehr wahrscheinlich den Rest gegeben.
Wollensäule brauchen noch viel Platz. Sie tun den Boden aufwühlen, fressen alles, was sie finden. Insekten, Käfer, Engerlinge, Mäuse. Sie fressen natürlich auch alles Gras. Sie verdichten den Boden und man muss ihn bearbeiten, bevor man ihn wieder brauchen kann. Für relativ wenig Tiere braucht es verhältnismässig viel Platz. Das ist eine weitere Erschwernis. Pro Spezie rara, die sich für Nutztiere einsetzt, die in der Schweiz am Aussterben sind, sieht auch noch andere Nachteile. Wollensäue brauchen eine stabile Zäune, sonst büchsen sie aus. Und ein Gehege zu machen für Wollensäue ist aufwendig. Es muss tief im Boden betoniert sein, weil die Wollensäue bis auf 50 cm aber alles auffühlen. Der Geruch von Säue ist nicht gerade beliebt. Und schlammige Säule auf einem aufgewühlten Feld für viele nicht gerade den Augen weht. Eberhalten braucht Geschick. Und Eberfleisch ist nicht beliebt, weil es streng schmeckt. Und schliesslich ist das Thema Sauhaltung und Gewässerschutz im Moment gross geschrieben. Trotz all diesen Hindernissen versucht Pro Spezie Rara, die sich unter anderem für alte Nutztierrassen einsetzt, Züchter und Mester von Wollensäulen zu finden. Dass die urchige Wollensäule in der Schweiz erhalten bleibt, im Namen der Biodiversität. Die Vermarktung der Fleischdelikatesse hilft. Wenn wir Tiere aufessen, trage ich mir dazu bei, dass sie nicht aussterben, sagt Pro Spezie Rara. Wer kann denn überhaupt Wollensäule halten? Es sind zwei Gruppen. Die einen sind Hobbyzüchter, die auf einem bisschen Land die Tiere halten. Die anderen sind Bauern, die wie Martin Reis mit den Wollensäulen Schaulustige anziehen und ein Nischenprodukt entwickeln, das sie an Liebhaberinnen und Liebhaber verkaufen. Direktzahlungen, die die Bauern für die Wollensäule, die draussen leben, überkommen, legen laut Martin Reis nie hin.
Direktzahlungen bekommen wir für so, wie wir sie halten, wie wir sie rauslassen. Aber das ist natürlich, oder Direktzahlung, das zahlt immer nach Milliarden und Millionen bei uns auf meinem Betrieb. Das zahlt mir nicht einmal der Mann, der muss Gehege verstellen. Vom Futter reden wir gar nicht. Also wenn wir da für eine Prämie bekommen, ist das ein kleiner Tropfen auf einem ganz, ganz heissen Stein.
Bei Wollensau und anderen bedrohten Nutztieren ist es wie mit anderen Fleischdelikatessen direkt vom Hof. Sie brauchen einen anderen Wirtschaftszweig, der lukrativ ist und wo man die Nischenprodukte, die viel Zeit und Geld brauchen, damit quersubventionieren kann. Das kann ein guter Job vom Partner sein oder aber eine Quersubventionierung direkt auf dem Hof. Bei Martin Reis sind es die Legehennen. 10'000 hat er. Er produziert mit einem Bodenhaltungseier, wo er möglichst viel direkt vermarktet und einen besseren Preis löst. Massentierhaltung. Der Martin Reis erfüllt alle Vorschriften. Aber der Hühnerstall mit dieser Masse von Hühnern ist für uns kein schönes Schauen und ein unglaublicher Kontrast zum Stall der Wollensäue. Aber dank dieser Massentierhaltung kann der Martin Reis Hochstämmer haben und eben seine Wollensäue. Zurück zu den Legehennen. Die sind vor 4 Jahren in die Schlagzeilen gekommen, weil Grossverteiler das Fleisch nicht mehr verwerten wollten, sondern entsorgt und zu Biogas verarbeitet, mit der Begründung, der Konsument wolle das Fleisch nicht mehr essen. Ein sogenanntes Suppenhuhn hat etwa 350 Gramm Fleisch. Es ist aufwendig, die Tiere zu metzgen, zu rupfen und auszubeindeln. Sie haben nicht auf die Mastbouletmaschine gepasst. Das ist ein weiterer Grund. Und das hat Martin Reis zu denken gegeben.
Ja, wir haben uns wirklich lange überlegt, was wir machen könnten. Wir haben Versuche gemacht und da sind wir nicht die Einzigen. Die ganze Branche hat rumgedüftelt. Was könnte man aus diesem Fleisch machen, als man es gewinnbringend verkaufen kann? Und bei uns war es relativ schnell. Ein Suppenhuhn hat ein relativ fettfreies, trockenes Fleisch. Und obwohl es so ist, eben relativ fettig. Und wir haben irgendwann gefunden, vielleicht würde das zusammen passen. Wir haben versuchen, zuerst auf der Basis von Trockenwürst, was relativ schwierig ist, wo wir eigentlich vorgeschlagen haben, lieber Produzent, wenn die Wurst hast gegessen, hast du dein Huhn gegessen, oder ein Jahr lang Zeh hat gelegt. Oder? Das war so ein Slogan. Und wir sind von dem eher weggekommen und haben angefangen, Grillprodukte herzustellen. Sei das Bratwürst, sei es Hamburger, oder der, weil wir im Welschen sind, natürlich sehr schnell Saucisson oder Boutfa, also die Sachen, die man im Wasser eine halbe Stunde ziehen und dann zusammen mit Bohnen oder Schokolade oder was auch immer ist.
Also das bedeutet, das Fleisch, das die 10'000 Tiere geben, das könnt ihr jetzt alles verwerten?
Also im ersten Jahr haben wir es auf Biegen und Brechen geschafft. Ist aber finanziell nicht rentabel gewesen. Wir gerade zugeben, es erklärt eben auch, wegen nur so die anderen so riesen Mühe hatten. Also wir konnten das Rad neu erfinden. Und wir sind heute, eigentlich haben wir ein neues Kapitel auf, da, wo wir gesagt haben, wir können nicht die ganze Masse machen, vor allem nicht einmal im Jahr. Das kann man ja von Hang fast nicht schlachten, oder? Das wäre viel zu viel. Und wir sind heute so weit, dass wir sagen, ein Teil von uns geht. Und wenn wir dann wieder neues Geflügelfleisch brauchen, ist mir das eigentlich gleich, ob das von meinen Hennen sind oder von Hennen von einem Kollegen. Hauptsache, es sind Schweizer Hühner, die eben verwertet und nicht nur einfach entsorgt werden.
Wegen dem Image-Schaden von der Eierproduktion und Geflügelzucht hat sich die Branche umbesonnen. Der Grossteil der sogenannten Suppenhühner wird heute wieder verarbeitet. Vor allem zu Schargüterei-Produkten. Nur ein kleiner Teil wird entsorgt. Es gibt auch Bauern, die sich einen Kundenstamm für Suppenhühner aufbauen. Idealist sein sei gut und schön, aber es müsse auch finanziell aufgehen, sagt Martin Reis. Bei Direktvermarktung ist es gegeben. Zwar produziert Wollensau viel Wurstfleisch und nur wenig Edubitzen, aber die Grillspezialitäten, die Martin Reis aus Legehennenfleisch und Wollensaufleisch machen lässt, kommen bei der Kundschaft gut an. Ein Delikatessenproduzent muss auch ein guter Verkäufer sein. Er muss selber bei den Kunden gut ankommen. Der Martin Reis profitiert davon, dass er als erster Beruf Lehrer war. Wenn er jetzt seine Wollensau zeigt, ist er auch ein Pädagoge. Zurück auf dem Hof von Barbara Lang, im luzernischen Hellbühl. Nicht nur Hirsche leben auf ihrem Hof, sondern auch Wagyu-Rinder, bekannt unter dem Namen Kobe Beef. Das ist aber ein geschützter Begriff für Tiere aus Kobe in Japan. Darum sagen wir Wagyu. Als wir zum Freilaufstall kommen, fangen die Rinder laut an zu rufen. Es klingt fast, wie wenn sie uns grüssen wollen.
Das ist so, das ist wegen uns. Also die haben immer Freude, wenn man kommt. Und es ist natürlich jetzt auch von der Zeit her, es geht jetzt aufs Hirten hin. Und dann, wenn man kommt, dann rufen sie einem noch. Um wahrscheinlich sagen, ja, ist Zeit, dass du kommst. Oder ist gut, dass du kommst, wie auch immer.
Was kommt jetzt für eine Arbeit für euch?
Im Stall innen gebe ich denen Mais und Heu. Und schauen einfach noch die Tiere durch, ob etwas ist. Jetzt eben zum Beispiel bei dieser Kuh, die noch sehr kalber, ob schon der Prozess für uns gegangen ist oder nicht. Und dann war es eigentlich gewesen. Die grosse Arbeit ist immer am Morgen.
Was gibt es denn zu tun?
Ja, dann ist alles Misten und das Futter auffüllen und Heu runterlassen und ja, alles. Also da ist man eigentlich durch das, dass man bei den Tieren innen ist, mit dem Misten und allem, hat man natürlich auch sehr engen Kontakt und sehr intensive Kontrolle.
Aber die können da also innen und raus, wie sie wollen?
Das ist so, ja. Das ist jedem Tier frei überlassen. Das ist ganz interessant. Also das kann hodeln und tun wie verrückt. Gerade eben beim Pfäden regnen. Dann stehen die alle zusammen, eine neben der anderen draussen und lassen sich da auf den Kopf regnen. Also das ist, wir haben immer das Gefühl, sie müssten den Schutz haben, aber die wollen das nicht gleich. Was sie nicht gerne haben, ist mir aufgefallen, ist Zug. Also wenn sie jetzt gerade durchzieht, darum haben wir auch die Streifenvorhänge aufgehängt, aber sonst haben die einfach, wenn es nicht zieht, dann ist denen das gleich.
Das Kobe Beef ist das teuerste und das edelste Fleisch, das es gibt. Es bildet sogenanntes intermuskuläres Fett, das ihm einen einmaligen Geschmack gibt. In Japan werden die Tiere mit Biertreber gefüttert und mit Bier einmassiert. Sie brauchen 3 Jahre, bis man sie schlachten kann, weil ihr Fleisch eine ganz spezielle Struktur hat, die Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Die Tiere werden extensiv gehalten, nicht auf Biegen und Brechen gemästet. Die Tiere haben viel Auslauf, generieren mehr Aufwand als andere Rinder, weil sie ja 3 ganze Jahre lang auf dem Hof leben. Aus Japan direkt kann man keine Rinder importieren. Das verbietet Japan. Der Sohn des japanischen Außenministers hat ein paar Rinder auf Australien mitgenommen, wo er dorthin ausgewandert ist. Alle Wagyu-Rinder zu Europa stammen von den australischen ab. Ich wollte vor Barbara Lang wissen, warum sie sich für die Edelrinder aus Japan hat entschieden hat. Einfach, weil sie sie teuer verkaufen kann.
Es ist auch wieder darum gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht das produzieren, was die Masse produziert. Also im Kanton Luzern wird extrem viel dieser Braunvieh und Holsteiner gehalten. Und natürlich Milchrassen. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Fleischrasse. Wir wollen nicht Angus etc., was es schon x-fach gibt, sondern wir probieren etwas zu produzieren, wo halt der Markt noch nicht da ist in der Schweiz. Und dann haben wir dann lange überlegt, was wollen wir, haben dann auch gegoogelt und sind dann irgendwann auf die Wege gestoßen.
Ist das so ein Sport, andere Sachen zu machen als andere?
Man kann dem so sagen. Also wir wollen einfach nicht das, was diese machen, beziehungsweise wir tun gerne experimentieren, wir probieren gerne etwas Neues. Und ja, wir sind gerne auf unsicherem Boden, kann man vielleicht auch sagen.
Und die Wagyu-Rinder war aber nicht so einfach. Also die gibt es ja da in der Schweiz an sich nicht. Man kann die nicht einfach von einem Züchter beziehen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Wir haben angefangen mit Embryotransfer. Also wir haben Simmentaler geholt. 2 Simmen oben an der Auktion sind wir die gut steigern. Weil die sind in diesen Wagyu relativ ähnlich. Und dann haben wir von Australien Embryonen importiert, von diesen Wagyus. Haben die in diesen Simmentaler eingepflanzt, nachdem es natürlich ein riesen Prozess von Synchronisieren und hormoneller Behandlung und ein riesen Pabo haben wir die in diesen eingepflanzt und dann haben die Leihmütter die Wagyu-Kalber ausgetragen. Und dann sind dann letztes Jahr, nein, das vorletzte Jahr, im 12. Januar 12 sind die ersten geboren.
Sind das nicht ein bisschen arm gewesen, die Leihmütter, mit diesen ganzen Hormonbehandlungen und so?
Da kann man sicher sagen, dass das nicht ganz so lustig ist, weil das ist, das Synchronisieren, das sieht man auch jetzt bei den Rindern, die wir hier von Holland haben, das hinterlässt Spuren, weil das tut denen schon weh, die Spritzen.
Also was für Spuren, sind die dann scheuch, oder?
Nein, sobald der Tierarzt kommt, flüchten sie, weil sie einfach die negative Erfahrung haben vom Tierarzt. Sie verbinden das Gott sei Dank nicht mit uns, sondern das auf ihn projizieren. Ja. Leider.
Aber ihr habt jetzt gefunden, ihr geht das ein.
Ja, wir haben das Gefühl, wir haben uns das lang und breit überlegt. Also noch vor 4 Jahren haben wir gesagt, Embryotransfer auf keinen Fall kommt nie in Frage. Und irgendwann haben wir uns müssen entscheiden, was machen wir jetzt? Warten wir, bis alle anderen das gemacht haben, dass wir dann von denen Zuchttiere kaufen können? Oder sind wir so ehrlich und gehen den Weg von Anfang an, machen den Prozess mit und machen all unsere Erfahrungen und halt auch
Das sind nicht nur positive Erfahrungen, das ist auch teilweise finanziell nicht ganz lustig, weil das Teilbrot-Transfer ist schon 50-50. Also da nimmt man auch ein bisschen Geld in die Finger um das Risiko. Aber wir haben das Gefühl gehabt, das ist ein Teil von dem Weg, wo wir alle dazu beitragen müssen, dass wir noch das Schweizer Fleisch hier haben können, dass man das hier produzieren kann, dass man nicht nur immer alles muss oder darf importieren.
Und man könnte ja sagen, man nimmt irgendwie Tiere, die hier heimisch sind.
Ja, das könnte man. Der hat es eben leider schon viel. Und die Qualität, die jetzt das Vegio-Fleisch hat, hat kein einziges Tier, das hier heimisch ist. Also das ist ganz ein spezielles Fleisch, das auch dementsprechend Qualität, also von den Fettsäuren her, die ungesättigten Fettsäuren, hat das mehrfach drinnen. Und das ist mit der Grund. Also das ist wieder auch ein spezielles, ein gesundes Fleisch, wo man auch kann sagen kann, man nimmt vielleicht einiges weniger Fleisch, aber dafür ein ganzes gutes Stück. Das Vegio-Fleisch hat viel mehr ungesättigte Fettsäuren als das andere Fleisch. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Rind, wo 45,2% der ungesättigten Fettsäuren hat, hat das Vegio 73,3%. Der Fisch hat 63,4%. Und was ganz interessant ist, sind die Omega-3-Fettsäuren, wo man immer das Gefühl hat, das hat es im Fisch auch relativ viel, hat es im Vegio 1,8% und im Fisch 0,95%.
Barbara Lang, ihre Mann und ihre drei Töchter, die alle fleissig auf dem Hof mitarbeiten, sind begeistert vom Wagyu-Fleisch. Wie teuer sie das edle Fleisch dann einmal verkaufen, wenn die Rinder genug alt sind, weiss Barbara Lang jetzt noch nicht. Aber sie freut sich an ihren Wagyu-Rinder. Sie bürstet sie jeden Tag und sie werden gäng zutraulicher. Ihr Wesen gefällt ihr.
Es ist einfach so etwas Ruhiges, Feines, so anpasst oder wie soll man denn sagen, in Einheit. Also das ist nicht irgendwie so etwas Dominantes. Manchmal haben Kühe so etwas Dominantes, dass sie so das Mächteln oder mächtig sind. Ich meine, so eine Kuh, so eine Vegio-Kuh, die ist x-fach stärker als ich, aber das ist nie irgendwie ein Thema, dass die das muss demonstrieren oder zeigen.
Die Wagyu-Rinder, die für ihr Alter nur erstaunlich klein sind, wo sie viel langsamer wachsen als hiesige Kühe, sind zwar dank Hightech-Methoden auf den Hof der Familie Lang gekommen. Aber eigentlich sind sie so Urtiere, bekannt seit dem 15. Jahrhundert. Urchige Wesen, die langsam wachsen. Langsam und natürlich. Das zieht sich durch die ganze Tierhaltung auf dem Krummbaum. Alles sind Tiere, die langsam wachsen und die Barbara Lang möglichst natürlich halten. Sie hat sogar noch ein paar Wollensäue und Schwarznasenschafe, wo sie ihr Fleisch auch direkt vermarktet. Die Wagyu gerade neben den Wollensäue. Auf eine Art passen sie gut zusammen. Aber langs hat der grosse Stress der Leihmütter, abgestorbene Embryonen und schmerzvolle Spritzen für Tiere in Kauf genommen, um die edlen Tiere zu züchten. Fleischdelikatessen direkt vom Bauernhof. Eine Möglichkeit für bewusste Konsumentinnen und Konsumenten, zu einem guten Biss Fleisch zu kommen. Fleisch von Tieren, die Zeit haben zu wachsen, die viel verrissen sein können oder im Fall der Hirsche gäng verrissen sind. Tiere, die sonst, wenn man sie nicht aufessen würde, irgendwann gar nicht mehr gäbe, weil sie würden aussterben, wie die Wollensäue. Es sind alles Tiere, die möglichst stressfrei getötet werden und auf dem Hof selber oder ihr Nachmetzgerei verarbeitet. Alle die Tiere geben dem Bauer länger zu tun und im Fall des Wollensäuli geben sie viel zu tun. Dafür überkommt der Bauer als Zückerli Direktzahlungen für die extensive Haltung. Aber auch diese Medaille kann eine Kehrseite haben. Bei Martin Reiss ist es Massentierhaltung, die das Wollensäuli-Projekt ermöglicht. Und bei Barbara Lang ist es der Embryotransfer. Es gibt Diskrepanz zwischen der grossen Sorgfalt der Fleischproduzenten Bauern und dem finanziellen Aspekt, der auch stimmen muss. Es gibt einen Spagat zwischen Idealist und Geschäftsfrau oder Geschäftsmann. Oder Konsument von Fleischdelikatessen direkt vom Bauernhof kommt um ethische Konflikte nicht herum, die jeder für sich selber lösen muss.
Darmhirsch, Wollensäule, Wagyu-Rind, Fleischdelikatessen vom Bauernhof. Das war ein Doppelpunkt von der SRF1-Redaktorin Yvonne Scherrer, Technik Björn Müller, Sabine Huwiler und Pascal Natter.
SRF 1 Doppelpunkt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.